Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 15. Januar 2024. Andreas hat in letzter Sekunde noch schnell nachgeschaut, wie es Wetter wird. Aber wenn wir rausschauen, können wir wirklich sehr zufrieden sein. Guten Morgen, lieber Andreas.
Guten Morgen, liebe Eva. Ja, es ist fantastisches Wetter draußen. Die Sonne scheint aus allen Knopflöchern, wie wir uns im Norden immer gesagt haben. Der Himmel ist also stahlblau und es liegt eine leichte neue frische Schneedecke auf der alten, schon fast abgetauten Schneedecke. In den letzten Tagen war es nämlich ein bisschen wärmer. Und jetzt sind wir bei -3 Grad. Es bleibt jetzt im Minusbereich und der See könnte heute eigentlich Blauer See heißen und nicht Silbersee, weil er nämlich so tiefblau momentan erstrahlt.
Und ein Sturm, Hammerkett.
Und den Sturm haben wir gehabt und das war eine bewegte Nacht. Aber wir haben ohne Schäden das Ganze durchgestanden.
Genau, wir auch nicht. Also wir sind auch klar und fit und stehen natürlich bereit für eine Berichterstattung, ihr Lieben, vor allem aber für Kommentierung der Ereignisse, wofür der Herr Dr. Popp ja sehr bekannt ist. Und ihr Lieben, heute ist ja wirklich ein Tag der Höhepunkte, was die sogenannten Bauernproteste angeht. Offizielle Zahlen sprechen davon, dass weit mehr als 10.000 Teilnehmer in Deutschland sind. Zigtausende Landwirte, Handwerker, Spediteure mit zum Teil schweren Gerät. Großkundgebungen in Berlin, in München, in vielen Großstädten. In Berlin haben wir gestern Abend gesehen, sind Traktoren und LKWs mit Anhängern, mit Bauwagen, mit Wohnwagen, mit Tiny Homes eingelaufen. Könnte sein, dass die sich vorbereiten für eine längere Zeit dort vor Ort? Fragezeichen. Bauernpräsident Ruckwitt hat jedenfalls heute angekündigt, dass die Proteste weitergehen, wenn die Ampel nicht auf die Forderungen der Landwirte eingeht.
Naja, Herr Ruckwitt steht natürlich unter einem gewissen Druck seiner eigenen Landwirte, zumal er ja eben in den großen Systemen der Politik eingeflochten ist. Wir hatten da ja schon drüber berichtet. Kein ganz einfaches Spiel für ihn. Und er muss jetzt natürlich da auch das Lied der Bauern tatsächlich mitsingen. Ja, die Situation ist ja bewegt und ich muss ehrlich sagen, mich bewegt es auch sehr, wenn ich sehe, mit welch einer Kraft, mit welch einer Stabilität dort plötzlich wieder Menschen aufstehen aus einem Land, welches ich in den letzten Jahren einfach nur noch mit Kopfschütteln beobachtet habe. Aber es gab eben diese Leistungsträger im Hintergrund doch und das sind sie eben halt, die Bauern, das sind die Handwerker, das sind die Spediteure, die Unternehmer, die sich jetzt als Mittelständler jetzt aufbegehren und sagen, wir machen dieses Spiel einfach nicht mehr mit. Mich berührt das sehr und man sieht momentan die Leistungsträger auf den Straßen, die diesen ganzen Moloch, der da gerade abläuft, in dieser völlig verfehlten Politik mit Verfassungsbrüchen, mit allen möglichen Rechtsbrüchen in der Immigrationspolitik und so weiter und so fort. Und das sind jetzt die Leistungsträger, die das die ganzen Jahre finanziert haben und die begehren jetzt auf und sagen Ende.
Ja, es gibt natürlich Stimmen international inzwischen, die von Angriffen auf die Lebensmittelproduktion und die Lebensmittelversorgung der Menschen im Rahmen der Agenda 2030 sprechen. Die Globalziele, die derzeit ja auch beim WEF, bei dem großen Jahrestreffen in Davos diskutiert werden. Wir haben am Freitag darüber ein bisschen intensiver gesprochen, werden natürlich dieses Forum nicht aus den Augen lassen. Aber heute, Andreas, wollen wir uns doch noch mal darum kümmern, um was geht's bei diesen Bauernprotesten wirklich? Also verschiedene Nachrichtenagenturen haben ja inzwischen auch mitgeteilt und berichtet, dass Anfang des Jahres 2023, also vor einem Jahr, diese Kürzungen schon beschlossen worden sind und übrigens mit Zustimmung nicht nur von SPD und Grünen, sondern durchaus auch der CDU, CSU, Union und der AfD. Die haben auch zugestimmt. Das heißt, jetzt ist man natürlich empört, jetzt viele Politiker fangen an, also das Ganze anzugreifen und zu sagen, ja, die Ampel, die böse Ampel, aber da scheint ja doch große Einigkeit geherrscht zu haben.
Natürlich, eine weitere Lüge ist aufgeflogen in diesem System, welches komplett in der Korruption eingesumpft ist, wie wir es noch nie gesehen haben. Und jetzt kommt das eben halt nach oben gespült, dieser Schmutz, und das kommt raus. Und das ist interessant, denn da ging es noch nicht darum, dass das Bundesverfassungsgericht einen Haushalt als widerrechtlich und als verfassungswidrig erklärt hat, sondern man hat im Vorfeld schon im Rahmen der Gesamtagenda den gesamten Bauernstand zu vernichten, im Vorfeld schon diese entsprechenden Vereinbarungen getroffen und das über die Parteien hinweg, nicht nur der Regierenden, sondern auch der oberhalb der Regierenden. Wir sehen ja, sie spielen ja alle dasselbe Spiel, bis auf die Oppositionspartei, die wir noch haben. Es gibt ja nur eine im Moment. Und das ist genau die Situation, dass wieder eine weitere große Lüge aufgeflogen ist.
Ja, wie gesagt, aber die AfD hatte auch zugestimmt bei diesen Plänen Anfang des Jahres.
Hat sie?
Ja, habe ich gerade hier gelesen. Ja gut, wir werden das auf jeden Fall noch richtig stellen. Ihr Lieben, wir werden jetzt mal schauen, was eigentlich dahinter steckt. Warum gehen die kleinen Bauernhöfe im Westen in die Pleite? Werden sie da reingetrieben? Worum geht es wirklich? Und da hat Thomas Röper bei Antispiegel einen sehr erhellenden Artikel veröffentlicht. Und den wollen wir mal durchgehen. Denn diese Bauernproteste sind ja nun wirklich kein deutsches Phänomen. In den letzten Jahren hat es beispielsweise auch im Nachbarland, den Niederlanden, massive Bauernproteste gegeben. Und der Grund, auch darüber hatten wir schon einige Male berichtet, ist zum Beispiel in Holland der Plan der niederländischen Regierung, bis zu 3000 Höfe zu schließen. Nun muss man auch wissen, dass der niederländische Regierungschef ein ganz enger Vertrauter von Klaus Schwab ist und durchaus gar keinen Hehl daraus gemacht hat, die Pläne, die WEF-Pläne, was den Klimawandel, den sogenannten, angeht, zu verwirklichen, umzusetzen. Und was macht die niederländische Regierung? Die bietet den Bauern zwar über 100% des Wertes ihres Besitzes an, dafür müssen sie aber ein Berufsverbot in allen Ländern der EU akzeptieren.
Ja, und das ist natürlich eine unglaubliche Art einer Zwangsversteigerung, die man, eine Zwangsenteignung, die einen mit Geld versüßt werden soll, gegen die niederländischen Landwirte. Und wer sich eben halt dagegen aufbegehrt, der sich weigert und protestiert, der soll dann zwangsenteignet werden. Nach dem Motto, willst du nicht mein Bruder sein, schlage ich dir den Schädel ein. Nach dem Motto kann man natürlich hier diese Zwangsenteignung durchführen. Aber die große Agenda bedeutet, wie gesagt, die Abschaffung der bäuerlichen Betriebe. Und der Herr Röper schreibt natürlich vom Westen, nicht von Westdeutschland, wie ihr gerade schon gehört habt, sondern vom gesamten Westen in Europa.
Ja, und man kann sogar vieles auf die südlichen Länder, die sogenannten Entwicklungsländer, projizieren, denn ähnliche Pläne, das hat Bill Gates gerade wieder, wir haben das heute eingestellt, betont, beziehungsweise hatte er das schon 2018 getan, dass er gesagt hat, die Landwirtschaft muss überall verändert werden hin zu klimafreundlichen Zielen. Also das ist die eigentliche Agenda. Und das ist auch immer wieder der Vorwand, der Klimawandel. Bauernhöfe, so heißt es ja, seien Produzenten von klimaschädlichen Abgasen und von Stickstoff. Übrigens auch in Belgien haben die Bauern immer wieder gegen für sie existenzgefährdende Regelungen protestiert. Oft werden die von der EU vorgegeben, das gleiche ja auch in Deutschland. Aber auch in Belgien gibt es schon seit längerem ein Höfesterben. Und Röper hat hier die Zahlen genannt. In den letzten 13 Jahren ist die Zahl der Höfe in Belgien um 14% zurückgegangen. In den Niederlanden ist die Zahl der Höfe von 2010 bis 2020 bereits um ein Drittel zurückgegangen, was natürlich ein ähnliches starkes Höfesterben ist wie in Deutschland. Und inzwischen ist das schon fast wie eine exponentielle Entwicklung.
Naja, man will auf jeden Fall die autarke Versorgung der Menschen abschaffen und eine zentrale Versorgung der Menschen mit Füllstoffen oder Nahrungsmitteln, um das Wort, also Lebensmittel ist ja nicht mehr richtig der Begriff, wenn ich höre, dass das mit entsprechenden Druckern gemacht werden soll, das Fleisch und so weiter oder die Pflanzen, da hat ja gerade der Ernst Wolf ein wunderbares Video rausgebracht, der mal erklärt hat, wie die zukünftige Landwirtschaft aussehen soll. In hohen Gebäuden werden also quasi in Etagen die Pflanzen dann gezogen und die Pflanzen stehen auch nicht mehr in der Erde, werden nur noch mit Kunstlicht versorgt. Das sind also wirklich furchtbare Dinge. Also man könnte die Liste der Länder, in denen eine solche Politik umgesetzt wird, die auf eine zielgerichtete Reduzierung oder sogar Abschaffung der Bauernhöfe abzielt, die könnte man lange fortsetzen. Die Methoden und die von den jeweiligen Regierungen vorgeschobenen Begründungen sind dabei ganz unterschiedlich, aber sie haben alle das gleiche Ergebnis. In westlichen Ländern sterben halt die kleinen Bauernhöfe und deren Land wird meist von den großen Lebensmittel- und Agrarkonzernen aufgekauft, was ich gerade schon gesagt habe. Und um dieses Ziel zu erreichen, werden die Bedingungen für die kleinen Betriebe Schritt für Schritt so verschlechtert, dass sie quasi zu einem Verkauf des Landes regelrecht gedrängt werden.
Und diese Kürzungen, gegen jetzt die deutschen Bauern derzeit protestieren, die fügen sich dabei in dieses Gesamtbild ganz klar ein, dass man eben inzwischen in einer ganzen Menge Länder beobachten kann. Auch die deutsche Regierung, namentlich Landwirtschaftsminister Özdemir, arbeitet daran, die Zahl der Bauern, der Nutztiere, der Landwirtschaften zu verringern. Was ebenfalls in den meisten Ländern das Ziel ist. Das ist Ziel des Green Deals von Frau von der Leyen in Brüssel, Ziel auch der EU. Und die niederländische Regierung will die Zahl der gehaltenen Nutztiere gar bis zunächst mal erst nur um 50% reduzieren.
Genau, die Betonung liegt auf demnächst und oder auf zunächst. Und das ist ein ganz wichtige Vokabel. Es geht um die Abschaffung. Und das Phänomen kann man weltweit beobachten, auch in den USA zum Beispiel, wo das Höfesterben vielleicht ein bisschen langsamer abläuft, aber auch erkennbar ist. Im Jahr 2000, also Jahrtausendwende, da gab es in den USA 2.167.000 Farmen. 2022, also 22 Jahre später, da waren es bereits 165.000 Farmen weniger. 165.000 Betriebe, die dann rausgegangen sind. Und das ist zwar ein langsameres Höfesterben als in Europa, aber es ist der gleiche Trend und die Macht wird immer mehr weggehen. Das heißt, es geht überhaupt nicht um diese Details.
Und auch die WHO, das ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig und das haben wir hier auch schon oft besprochen, die fühlt sich ja inzwischen berufen, über dieses Thema zu sprechen und eben Ernährung, Gesundheit, Impfungen und Klima alles in einen Pott zu werfen. Und immer wieder ist der Vorwand der Klimawandel.
Ja, genau. Und die Nahrungsmittelproduktion trägt laut WHO-Chef Tedros mit zu über 30% ja der Treibhausgasemissionen bei und ist für fast ein Drittel der weltweiten Krankheitslast verantwortet. Hier wird ja im Prinzip etwas zusammengeflochten, was überhaupt nicht zusammengehört. Erstens ist CO2 kein umweltvernichtendes Gas. Zweitens, es gibt auch keinen Treibhauseffekt, weil die Erde ist kein Treibhaus, sondern sie ist völlig frei, ohne irgendwelche thermischen Trennungen. Das ist nämlich Voraussetzung und so weiter. Und jetzt wird dann noch mit der Krankheitslast gleichgesetzt. Und wir wissen, mit welchen Laboren man da im Gange ist, alleine Biowaffen zu produzieren. Und das ist aber die Begründung. Und daher müsse die Nahrung weltweit umgestellt werden. Umgestellt. Die Welt müsse weg vom Fleischverzehr, also quasi zum 3D-Drucker, wo dann innerhalb von wenigen Minuten dann das Schnitzel gedruckt wird. Ich weiß gar nicht, was die sich wirklich vorstellen. Und hin zu mehr einer pflanzlichen Nahrung und außerdem natürlich Insekten als Lebensmittel und im Labor halt gezüchtetes Fleisch. Und das ist genau das, was ich gerade sagte.
Da hat ja auch schon Bill Gates seine Finger drin und Klaus Schwab vom WEF begrüßt diese Pläne und er spricht ja auch die ganze Zeit davon, you will eat bugs, ne? Also ihr werdet Insekten fressen. Und Andreas, wenn man sich jetzt diese Bemühungen alle anschaut, die Welt einfach auf einen Schlag mit Druck, ob die Menschen wollen oder nicht, umzustellen und gleichzeitig den Landwirten die Existenzgrundlage Stück für Stück entziehen, dann ist es natürlich kein Wunder, dass solche Bauernproteste jetzt sich Bahn brechen. Man kann natürlich immer noch hinterfragen, was steckt wirklich dahinter, welche Rolle spielt der Bauernpräsident Rugwied darüber. Hattest du letztes Mal im Podcast ja auch ausführlich gesprochen. Und übrigens, ganz kurz nur, ich habe es gefunden. Das ist ein Bildartikel von gestern gewesen mit der Überschrift »Die Bauernheuchelei aller Parteien«. Das sind Bundestagsdokumente, die enthüllt wurden und die beweisen, dass die Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung für Traktoren keine spontane Idee von Herrn Scholz, von Herrn Habeck und von Herrn Lindner gewesen sind, sondern eine Allparteienkoalition arbeitet daran seit einem Jahr, also seit Januar 2023. Und der Beschluss, der da gefallen ist, also hier wird aufgezählt, der Bundesrechnungshof kritisiert die Ausnahmen bei der Kfz-Steuer für Landwirte, Förster, Schausteller, Diplomaten. Die kosten pro Jahr 1 Milliarde Euro. Und am 27. Januar letzten Jahres hat der Rechnungsprüfungsausschuss des Bundestags den Bundesrechnungshofbericht zustimmend zur Kenntnis genommen und von der Regierung verlangt, jede Vergünstigung zu prüfen, für überholte Regelungen eine Streichung oder Änderung vorzubereiten. Und dieser Beschluss ist einvernehmlich gefallen, heißt es. Kein Protest von der Ampel, auch nicht von der Union, auch nicht von der AfD.
Gut, das ist eine etwas andere Situation. Ich dachte, Sie hätten zugestimmt von der AfD. Das ist noch eine andere Situation. Das kann natürlich sein bei diesem ganzen Theater, dass dann das Ding durchgerutscht ist. Das kann ohne weiteres sein. Und ich will ja keine Partei ergreifen, aber es ist sehr wichtig, weil ich weiß, dass man natürlich ganz klar gegen jede Form von Subventionen ist, auch bei der AfD. Aber das bedeutet natürlich auch gegen die meisten Formen der Steuer, sodass diese Subventionen, die ja nur Steuerrückführungen sind, nicht nötig sind. Was hier ganz deutlich wird bei dieser ganzen Geschichte ist, und das ist, ich bin froh, dass wir das hier als Hauptthema haben, neben den Bauernprotesten. Ich glaube, die Bundesminister jetzt zur Zeit oder die gesamte Politik, die kann froh sein, wenn die Bauern sich dann mit abspeisen lassen, wenn diese ganze Agrargeschichte wieder rückgenommen wird und alles so, wie die Bauern das haben wollten und die Bauern dann wieder nach Hause gehen. Ich glaube, das werden sie nicht mehr machen, weil diese Situation der Abschaffung und Vernichtung des Bauernstandes muss sich bei den Menschen einprägen, damit sie weiter dagegen kämpfen. Und ich glaube, das ist vielen mittlerweile auch bewusst.
Es sind ja auch nicht nur alleine die Landwirte, sondern inzwischen alle möglichen Berufsstände, die, wie es immer, wie die Leistungsträger, sagst du gerade, die, wie wir das in vielen Videos jetzt gesehen haben, ich benutze hier nur den O-Ton, die Schnauze voll haben. Und kann man auch, ehrlich gesagt. Das gilt ja auch fürs Bildungssystem, fürs Schulsystem und so weiter. Man kann einfach sich nur noch mit Grausen abwenden. Ja, und Herr Özdemir als Landwirtschaftsminister hat die Bild gemeldet. Der hat sich heute zu Wort gemeldet. Der möchte jetzt auch wieder Ruhe haben. Er ist ja schließlich Landwirtschaftsminister, also eigentlich wäre er Ansprechperson Nummer 1. Stattdessen sehen wir dann Christian Lindner in einem Stall beim Ausmisten und mit der Überschrift, er fühle sich auch als Bauer, denn seine Frau hat ja schließlich ein Pferd. Da habe ich habe vorhin gedacht, warum lachst du denn so laut? Und dann habe ich geguckt, habe ich dir über die Schulter geguckt und habe den Lindner beim Ausmisten gesehen.
Also ich bin ja nun auch kein Farmer oder kein Bauer, aber ich habe Erfahrung mit unserem Kleinbauernbetrieb, den wir hier haben. Und ich weiß, was Stallausmisten bedeutet. Und man hat gesehen, wie gestellt das Foto war. Er war da mit einer quasi nagelneuen Mistgabel, stocherte der ein nagelneues Stroh rum. Da war also kein Haufen von irgendeinem Pferd zu sehen oder etwas. Also dieser Stall, den er dort ausgemistet hatte, der war gerade neu eingestreut worden. Wahrscheinlich, weil es fürs Foto besser wirkt, aber er hat dann quasi von dem frischen Stroh, das frische Stroh in eine Schubkarre reingetan und da musste ich dann doch lachen über ein so primitiv gestelltes Foto. Jemand, der mit Landwirtschaft zu tun hat, weiß, dass das natürlich absurd ist und eine wirkliche, Verdummung.
Ja, und also auf jeden Fall hat sich Herr Özdemir als Bundeslandwirtschaftsminister heute berufen gefühlt, anzukündigen, dass er jetzt eine Lösung gefunden hätte im Zoff um die gekürzten Agrarsubventionen. Und das würde dann allerdings zu euren Lasten gehen, zu den Menschen, den Bürgern im Land, dem Volk. Denn es soll einen Bauernsoli geben, schwebt Herrn Özdemir vor. Und er sagt, das wäre es doch, ein Bauernsoli auf tierische Produkte. Also Andreas, eigentlich ja auch wieder ein Teil der Klimaagenda. Das Ding wird weitergedreht. Wer ihm das jetzt ins Ohr geflüstert hat, dass er das sagen soll, weiß ich nicht. Vielleicht ist es ihm auch heute Nacht eingefallen. Auf jeden Fall wird das oder wäre das ein milliardenschwerer Tierwohlcent. Und damit könnte man tierwohlfreundliche Umbauten bei Ställen finanzieren, sagt Herr Özdemir. Und schon wenige Cent mehr pro Kilo Fleisch, die der Bürger bezahlen sollte, würden bedeuten, dass unsere Landwirte Tiere, Klima und Natur besser schützen könnten, so wie wir es doch alle verlangen. Und wenn man sieht, was man sich aber genau dabei vorstellt, dann geht es ja darum, dass wenn dann den Landwirten sozusagen geholfen werden soll. Das würde man dann beim Fleischpreis kaum merken. Aber das Geld sollte, so stellt sich das Herr Özdemir vor, direkt an die Betriebe fließen, die es aber zweckgebunden für den tierfreundlichen Umbau der Ställe einsetzen müssten. Also wieder Johnny Controlletti.
Das ist eine Unverschämtheit und man fragt sich, ob Herr Özdemir da wirklich eine Minute drüber nachgedacht hat, für wie dumm er die Bauern damit hält. Das ist ja eine Beleidigung wirklicher unterster Intelligenzstufe, was er da von sich gibt. Denn damit will er die Leute natürlich hinbringen, die Bauern, in tatsächliche sogenannte Subventionsempfänger, dass die dann anschließend sagen kann, dieselben Politiker, die Waren sind deshalb so teuer, weil wir ja die Bauern subventionieren müssen von euren Steuergeldern. Das ist eben nicht die Wahrheit. Wir müssen zurückkommen, dass die Steuern runter müssen, der Staatsapparat runter muss, dass wieder Geld in der Wirtschaft ist und bei den Leistungsträgern bleibt. Und das haben viele erkannt, viele, die immer nur fleißig gearbeitet haben in kleinen Betrieben, ob Handwerker oder Bauern, Spediteure und was alles draußen im Gange ist. Die haben sich über die vielen Jahre nicht so viel Zeit nehmen können, das System zu durchdenken. Aber nachdem es immer schlechter wurde, hat man es verstanden. Und man hat keine Lust mehr, sich von den Werteverteilern ihre Wertschöpfung entnehmen zu lassen, um sich dann als Bittsteller darzustellen mit irgendwelchen Subventionen. Ein Bauernsoli ist ja wirklich eine Frechheit, sowas überhaupt in Gang zu setzen. Man bräuchte vielleicht weniger Radwege in Peru bauen, dann hätte man genügend Geld für die Bauern.
Diese Radwege in Peru, die sind ja wirklich jetzt schon ein geflügelter Begriff geworden. Und wir haben ja schon über den Klimagipfel bei COP28 gesprochen, wo auch, Andreas, ja allen empfohlen wurde, man sollte auf jeden Fall das Klima retten, weil wir ansonsten bald alle untergehen und deswegen muss man weniger Fleisch essen.
Naja gut, das ist genau das Problem, das ist die Agenda, die man hat. Man versucht jetzt irgendwie mit Gewalt und zwar ohne Sachverstand, das ist das Interessante, sondern nur mit Behauptungen, die Menschen in eine Richtung zu bekommen. Das geht zum Beispiel, nehmen wir mal die WHO. Ich habe gerade mir angesehen, wie sind die Mitarbeiter der WHO zusammengesetzt. Über 50% der Mitarbeiter der Weltgesundheitsorganisation haben keine medizinische Ausbildung in irgendeiner Form. Das heißt, das meiste sind Manager, das meiste sind Betriebswirte und Marketingstrategen. Das heißt, die setzen eine politische Agenda als für ihre Lobbyisten durch. Wenn es um die Gesundheit ginge, dann wären dort vor allem Ärzte beschäftigt.
Ja, das kennen wir ja. Und wir haben das bei COP28 in Dubai gesehen. Da hieß es also kein Fleisch essen oder weniger. Und wenn man sich die Speisekarte da von diesem COP28-Gipfel ansieht, dann hat man schon eine reiche Auswahl gefunden, wie saftige Fleischscheiben, saftiges Rindfleisch, Wagyu-Burger, afrikanisches Straßenbarbecue. Das hat Thomas Röper hier alles aufgeführt. Aber sowas wie geröstete Insekten oder eine köstliche Mehlwurmsuppe oder ähnliches hat man vergeblich gesucht, denn natürlich gelten diese Ernährungsempfehlungen nur für das Fußvolk und nicht für die politische Elite. Die politische Elite möchte eine Ernährungsumstellung weltweit durchsetzen. Das wird von den westlichen Ländern vorangetrieben. Und wir hören immer wieder, dass jetzt mehr und mehr, und deswegen achtet bitte beim Einkauf darauf, Insekten zugemischt, beigemischt werden in herkömmliche Mischungen, Backmischungen und so weiter, wo man vielleicht jetzt gar nicht mehr drauf schaut, was ist da alles drin. Bitte, bitte immer drauf schauen. Und vielleicht sollten wir noch mal über diese Agenda 2030 sprechen. Denn nach dieser Agenda 2030 läuft das Ganze ab. Da finden sich die sogenannten Entwicklungsziele der UNO, also der Vereinten Nationen. Und diese Liste und diese Entwicklungsziele zusammengefasst werden bezeichnet als SDG, als Sustainable Development Gold, also Nachhaltigkeit, Entwicklungsziele und so weiter. Und diese SDG, das ist die Agenda 2030, denn sie definiert die Ziele, die bis 2030, das sind jetzt noch gute 6 Jahre, umgesetzt werden sollen. Und deswegen geht es auch so schnell. Die dort genannten Ziele, zum Beispiel formuliert man das so, dass man den weltweiten Hunger abschaffen will. Das klingt natürlich toll, aber wer sich die Programme näher anschaut, der versteht natürlich, dass das keineswegs gute Programme sind.
Naja gut, wir könnten den weltweiten Hunger abschaffen, indem man die Bauern einfach machen lässt und die Industrieproduktion auf null runterfährt. Die Ackerflächen, ich will das immer wiederholen, reichen aus auf dieser gesamten Erde, um 155 Milliarden Menschen angemessen zu ernähren. Ich möchte, dass es so wirklich drinsteckt und bei den Leuten sich einprägt. Also es wird ja dann auch von den C40-Städten dann berichtet. Das ist ja ebenfalls ein Programm, das ein Teil der Umsetzung dieser SDG ist und eine Auswahl der Ziele, die die C40 bis C230 erreichen wollen, sind folgende verbindliche Regeln für die Bewohner. Da gibt es die Regeln. 0 Kilogramm Fleischkonsum, 0 Kilogramm Milchprodukte, maximal 3 neue Kleidungsstücke pro Person und Jahr. Wie man das dieser jungen Generation klar machen will, die in den Fernsehen da auftreten mit irgendwelchen Dingen, das ist schon schwierig.
Nee, das ist nicht schwierig. Da machst du kurz mal so ein bisschen Gehirnwäsche und bringst den jungen Leuten bei, wie sie den Planeten retten. Und das machen die.
Ja, wahrscheinlich ja. 0 private Fahrzeuge im Besitz. 1 Kurzstreckenflug, also mit weniger als 1500 Kilometern, alle 3 Jahre pro Person. Und das ist übrigens kein Scherz. Also die Agenda 2030 umfasst praktisch alle Lebensbereiche und die Umsetzung der Agenda wird massiv gefördert. Lobbyiert werden diese Ziele von den Stiftungen der sogenannten Philanthropen, also der westlichen Oligarchen. Namen brauchen wir hier nicht nennen, die ja mit ihrem Reichtum die Politik der westlichen Staaten regelrecht bestimmen. Es sind keine NGO, sondern es sind GOs. Das ist ganz wichtig, also wirkliche Regierungsorganisationen. Und diese Oligarchen haben dabei konkrete Ziele, unter anderem die Kontrolle über den Agrar- und Lebensmittelsektor zu bekommen. Wir wissen ja, dass Bill Gates zum Beispiel die größten Ackerflächen überhaupt der Welt besitzt.
Und das ist ein Satz, den bitte behaltet den im Kopf. Und wenn es geht, versucht auch, diesen Podcast hier zu verbreiten an diejenigen, die es vielleicht noch nicht ganz drauf haben. Es gibt ein Ziel der westlichen Finanzgesellschaft, die Kontrolle über den gesamten Agrar- und Lebensmittelsektor zu bekommen. Und zwar aus ganz verschiedenen Gründen. Natürlich an erster Stelle steht das Geld. An zweiter Stelle steht die totale Kontrolle. Denn wenn wir sehen, wie mehr und mehr die kleinen Betriebe aufgelöst werden oder in größere Betriebe fließen und diese größeren Betriebe wiederum in die großen Kartelle reinkommen. Andreas, da habe ich manchmal so Gedanken, ja, wenn die jetzt sagen, wir mischen da irgendwas bei, ist natürlich eine Verschwörung, reine Spekulation, möchte ich hiermit kennzeichnen. Aber wäre das so, dann könnte man den Leuten auch was auftischen, wovon sie gar keine Ahnung haben.
Nein, wir sehen ja in der heutigen westlichen Welt, dass die normale Nahrung schon reicht. Da braucht man gar nicht mehr reinbringen als das, was man heute schon nimmt. Wer die Fast-Food-Dinge jeden Tag zu sich nimmt, sich die Burger dort reinzieht, das ist ja auch einer, wir nennen es intern immer den Intelligenztest. Wer so etwas glaubt und als Nahrungsmittel oder als Lebensmittel sieht, der muss natürlich wissen, worauf er sich da einlässt. Es gibt einen Vorteil. Dicke gehen nicht auf die Straße. Das ist ganz wichtig. Satt geht nicht auf die Straße. Früher war es so, dass die armen Menschen alle dünn und hager waren und auch widerstandsfähig, interessanterweise. Heute sind die Armen sehr oft übergewichtig und das ist auch ein Problem.
Also auf jeden Fall diese wenigen großen Machtkartelle der Landwirtschaft und der Lebensmittelproduktion, die sollten wir im Auge behalten, die schaffen sich damit die Kontrolle über die gesamte Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln. Und sie wollen das nicht nur den Bauern abnehmen, sondern sogar den einzelnen Ländern. Sie wollen, wie eben auch, kann man fast vergleichen, die Impfstofflobby und die Pharmariesen wollen die Kontrolle über die Welt damit bekommen. Das Gute ist natürlich, dass es der Westen ist, der das versucht. Und es gibt viele andere Länder, die das nicht mitmachen wollen. Aber es ist das, was wir hier gerade in der EU beobachten und erleben. Denn wenn die Höfe sterben und Röper schreibt und deren Land an die Agrarkonzerne geht, bekommen wenige Konzerne die Kontrolle über die gesamte Lebensmittelproduktion. Und die EU-Staaten, die begeben sich auf einem weiteren Gebiet in die Abhängigkeit einiger weniger Superreicher. Eigentlich ist das alles ganz einfach.
Es ist ganz einfach, wobei wir nicht in Schwarz-Weiß zu sehr malen sollten, was West und Ost anbelangt. Die Industrie und die Industriellen und auch die Einflussnahme des Großkapitals ist natürlich auch im Osten, ist auch in China vorhanden. Mhm. Also auch da ist ein Kampf. Und ich glaube, dass die Politiker im Kreml oft eine ganz andere Richtung verfolgen würden, wenn sie nicht so unter Druck stehen würden, auch durch das Großkapital dieser gesamten Welt. Von denselben Menschen nämlich. Das ist kein West-Ost-Problem, sondern eine Frage, wie gesund ist noch das Volk in einem Land? Und wenn ich da beispielsweise jetzt Russland sehe, die ja durch diese großen Ländereien mit der Landbevölkerung, die noch alle denn ein Schwein noch hinten im Hof haben oder sonst etwas, dass die dann beispielsweise eine andere Vorstellung haben vom Leben und noch mit der Natur verbunden sind, die Gesetze der Natur auch einfach besser kennen, da sind wir dann eben halt ganz klar besser aufgestellt.
Ja, und es sind halt diese Superreichen, die das Ganze versuchen. Da haben wir zum Beispiel auch das, listet hier Thomas Röper nochmal auf, Bill and Melinda Gates Foundation, also die große philanthropische Stiftung, die, das wissen vielleicht gar nicht so viele, beeinflusst die deutsche Agrarpolitik über von ihr kontrollierte Projekte. Dieses System nennt sich öffentlich-private Partnerschaft und funktioniert immer nach dem gleichen Muster. Die Stiftung eines westlichen Oligarchen, also Röper nennt das Oligarch, man kann natürlich auch Geldfunktionär sagen oder was auch immer. Die Medien nennen ja diese Herrschaften ganz liebevoll Philanthropen. Die schieben also ein Projekt an, finanzieren es mit ein paar Millionen. Danach sind die westlichen Regierungen ganz begeistert davon und steuern ein Vielfaches, vielleicht manchmal sogar das Hundertfache, an Steuergeldern, also euren Geldern bei. Diese Gelder kontrolliert damit dieser Machthaber, der Philanthrop, der das Projekt aus der Taufe gehoben hat. Und Zur Umsetzung solcher Projekte muss dann immer irgendetwas in großem Stil eingekauft werden. Ob das Impfstoffe sind, Medikamente, Saatgut, auch so ein Ding. Und natürlich werden diese Dinge dann bei Firmen gekauft, an denen der Philanthrop wieder beteiligt ist oder die ihm vielleicht sogar ganz gehören. Und mit einem relativ kleinen finanziellen Einsatz lenkt dieser Philanthrop, dieser Oligarch, also ein Vielfaches dann an Steuergeldern, wohin, Andreas? In seine eigene Tasche.
Ja, natürlich, in den eigenen Profit. Und Philanthrop oder Oligarch ist wirklich gleich zu nennen. Wir sprechen ja von einem Oligarchen Putin und von einem Philanthropen Gates, würde man jetzt sagen, Philanthrop Putin und Oligarch Gates, würde man wahrscheinlich Ärger bekommen. Aber für mich ist das mittlerweile relativ schwer zu unterscheiden. Aufgrund dieses eigentlich sehr einfachen Geschäftsmodells werden hier diese sogenannten Philanthropen, so nennen wir sie eben halt in den westlichen Wäldern, immer reicher, während sie angeblich ihr Geld mit vollen Händen verschenken, um die Welt zu retten. Das ist ein großer Irrtum. Wenn einer tatsächlich mit einer Stiftung kommt, bei Stiftung denkt immer jemand, da stiftet etwas, jemand für einen guten Zweck. Man kann auch mit dem Geld stiften gehen. Und das passt dann eher, indem man nämlich Steuern vermeidet. Das ist nämlich der eigentliche Zweck einer Stiftung, Steuern zu vermeiden und unter Deckmänteln, falschen Flaggen, politische Operationen durchzuführen. Dafür braucht man die. Dass die sogenannte Philanthropie in Wahrheit nichts weiter als ein Geschäftsmodell ist, dürfte inzwischen jedem Aufgewachten klar sein.
Wir wollen noch mal das Beispiel Bill Gates nehmen, der ja übrigens vor 4 Jahren im April 2020 bei Tagesthemen 11 Minuten Sendezeit bekommen hatte, um die Welt zu impfen. Also da hat er ja angekündigt, wir werden 7 Milliarden Menschen impfen, wo er ja seine Finger auch wieder in diesen ganzen Impfentwicklungsstoffen drin hat. Man fragt sich, woher nimmt der das Selbstbewusstsein, sich in diese Weltdinge einmischen zu dürfen? Also, Bill Gates, die deutsche Bundesregierung, listet Thomas Röper hier auf, finanziert demnach 31 Projekte und Programme, an denen die Gates-Stiftung beteiligt ist. Bei 24 dieser Projekte ist die Gates-Stiftung der einzige Partner. Das wurde letzten Sommer durch eine kleine Anfrage der Fraktion der Linken zur Zusammenarbeit zwischen Bundesregierung und privaten Stiftungen bekannt. Insgesamt überweist ihr, also der deutsche Steuerzahler, dafür 3,8 Milliarden Euro an die Stiftung von Bill Gates, wobei 3,35 Milliarden direkte, nicht projektgebundene Förderungen sind.
Naja, und die Gates-Stiftung hat sich als wichtigstes Ziel die Gesundheit, also beispielsweise Impfungen, man meint das dann mit Gesundheit oder Ernährung, und damit meint man dann massiv genmanipulierte Lebensmittel, also Ernährung oder Füllstoff oder Lebensmittel, das sind eben halt unterschiedliche Dinge, die man ganz deutlich unterscheiden muss. Und in Bildung gesetzt. Und Bildung ist deshalb so wichtig, weil die Philanthropen de facto auch über den Inhalt der Lehrbücher bestimmen, die an westlichen Schulen und Universitäten dann benutzt werden müssen. Und was man den Kindern von heute in der Schule beibringt, ist das logischerweise, was die Erwachsenen der nächsten Jahrzehnte denken werden, nämlich das Geld weiterhin in Richtung der Philanthropen umzuverteilen, bis sie dann intellektuell so enteignet sind und in ihren Smart Cities dahin vegetieren und gar nicht mehr denken.
Ja, und wenn wir uns das angucken, es war ja in nur wenigen Jahrzehnten möglich, zum Beispiel, das wisst ihr alle aus eurem Umfeld, die Werte der westlichen Gesellschaften massiv zu verändern. Vor 50 Jahren, mein Lieblingsthema, war die Familie, Vater, Mutter, Kinder, noch der wichtigste Wert im Westen. Heute wurde das durch alle möglichen Lebensgemeinschaften und LGBT und so weiter ersetzt.
Naja, und da bist du ja nun wirklich die Expertin. Das ist natürlich auch gewollt. Denn wenn man den familiären Zusammenhalt, also die gewachsenen sozialen Bindungen zerstört, die man braucht für sein Leben, dann macht man die Menschen einsam und leichter lenkbar. Und aus diesem Grunde werden in den, ebenfalls übrigens von den Oligarchen bezahlten, westlichen Medien auch Single-Dasein, Kinderlosigkeit und wechselnde Partnerschaften, am besten auch noch mit wechselnden Geschlechtern, propagiert. Das ist übrigens auch ganz wichtig, dass die westlichen Medien das mitfinanziert bekommen. Wir wissen über die Millionenbeträge, die alleine an den Spiegel gelaufen sind. Das ist wirklich offen. Und aus diesem Grund haben diese Dinge auch Einzug in die Lehrpläne an westlichen Schulen und Universitäten gehalten. Es ist das schon von den alten Römern erfundene, simple und wirksame Herrschaftsinstrument, teile und herrsche. Und das wird damit natürlich zur Perfektion gebracht.
Ja, Röper kommt hier jetzt wieder zurück zur Ernährung, zur Landwirtschaft und sagt oder berichtet hier, dass Bill Gates inzwischen, muss man auch wissen, der größte private Inhaber von Ackerland in den USA ist. Mit anderen Worten, da werden ja die Landwirte auch enteignet. Und wer verleibt sich das ein? Unser Menschenversteher, unser Menschenfreund, der zur selbsternannten globalen Elite gehört, Bill Gates. Der ist übrigens in vielen Ländern auf die eine oder andere Weise im Agrarsektor aktiv. Laut der schon genannten Anfrage der Linken hat die Gates-Stiftung mittlerweile ein Volumen in Milliardenhöhe im deutschen Agrarsektor. Und das kann man auch noch mal ein bisschen näher durchleuchten. Bill Gates ist finanziell mit dem berüchtigten Agrarkonzern Monsanto verknüpft. In diesem Zusammenhang ist es in Indien und Mexiko zur Übernahme von Ackerland gekommen. Über die Verbindungen von Gates und Monsanto ging es um das Beispiel, zum Beispiel hat Röper da auch schon mal drüber berichtet, eines gemeinsamen Projektes von Bill Gates und Rockefeller in Afrika, das ebenfalls mit viel Steuergeld der westlichen Staaten finanziert wurde und den Hunger bekämpfen sollte. So hieß es nach außen hin. Und dabei wurden die afrikanischen Bauern gezwungen, auf genmanipuliertes Saatgut von Monsanto umzusteigen und so in die Abhängigkeit von Monsanto getrieben, woran Bill Gates und Herr Rockefeller dann wieder verdient haben mit ihren Stiftungen. Nur das offizielle Ziel, die Erträge der Bauern zu erhöhen und so den Hunger in der Region zu bekämpfen, das wurde dann leider komischerweise doch nicht erreicht.
Genau. Es geht weder um Hunger, noch geht es um das Wohl der Menschen, noch geht es um Gesundheit. Überhaupt fragt man sich, wie der Westen den Hunger denn bekämpfen will, wenn er eine Politik macht, die kleine Bauern zum Aufgeben zwingt und den Agrarsektor so den großen Konzernen und Oligarchen in die Hände spielt. Wir wissen eines, große Unternehmen sind nie so schnell zu handeln wie kleine, feine Unternehmen mit eigenen Entscheidern. Konzerne sind bekanntlich keine gemeinnützigen Organisationen, die den Hunger bekämpfen wollen. Sie wollen Geld verdienen und zwar richtig. Mittlerweile ist ja Nahrungsmittel zu einem Spekulationsgut geworden. Man kann spekulieren auf Preise von Lebensmitteln. Und da diese Gelder, die da gewinnen werden, die fehlen nachher den Menschen. Wenn die Agrar- und Lebensmittelindustrie von kleinen und mittleren Betrieben an wenige Großkonzerne umverteilt wird, dann entsteht natürlich eine Marktmacht, die die kleinen Betriebe niemals hatten. Und solche Konstellationen, in denen einige wenige Player einen Markt kontrollieren, führen bekanntlich nicht zu sinkenden Preisen, sondern zu Preisabsprachen und somit zu steigenden Preisen. Wir haben gesehen, als es die kleinen Tante-Emma-Läden gab, in unserem Alter gab es noch viel kleine Läden, die immer mehr aufgekauft wurden von großen Unternehmen und diese großen Unternehmen wieder von noch größeren und zum Schluss bleiben nur noch ein oder zwei Konzerne, die dann zentral gesteuert werden, übrig. Und das ist alles andere als freie oder auch soziale Marktwirtschaft und dient den Menschen überhaupt nicht, sondern nur dem Profit.
Ja, wir legen großen Wert darauf, dass wir dieses Thema hier einmal noch mal gründlich durcharbeiten, dass die Hintergründe für die wirklich ernste Situation jetzt auch während dieser Proteste in Deutschland deutlich wird. Andreas, wir beobachten ja auch zum Beispiel, dass jetzt in den Supermärkten, in den Discountern ein Wechsel stattfindet, dass immer mehr alte Marken herausfliegen und ersetzt werden durch Eigenmarken der Discounter, die dann sagen, okay, wir können günstiger herstellen für uns, die sind aber noch teurer als die Marken, an die man sich gewöhnt hatte und die man jetzt nicht mehr findet. Also das heißt, wenn man überhaupt in diese Richtung Geschmackliches haben will, muss man das kaufen. Was ist denn das gerade für eine Umverteilung?
Naja, man versucht hier tatsächlich die Zentralisierung zu bekommen, dass alle externen Zulieferer wegfallen. Genau das ist der Punkt. Das heißt, dass eine möglichst ganz kleine Gruppe von zentralen Steuern daran, von Top-Managern überbleiben. Und das sind dann ja wieder Menschen aus Fleisch und Blut mit entsprechenden charakterlichen Eigenschaften, die man für wesentlich weniger Geld kaufen kann, als wenn man heute zig Verbände braucht. Ob das nun Unternehmerverbände, Industrieverbände, Bauernverbände, sonst was ist. Das sind ja viel zu viele Personen, die alle Geld kosten. Das reduziert man nachher auf ein paar ganz wenige.
Ja, Obacht geben, länger leben. Thomas Röper hat das hier zum Beispiel am Beispiel Monsanto dargestellt, wie das funktioniert. Der deutsche Konzern Bayer, der hat ja Monsanto inzwischen geschluckt, wobei beide sich dadurch auszeichnen, dass sie seit Jahren andere Agrarkonzerne aufkaufen. Und das ist ja genau die Konzentration von Marktmacht in sehr wenigen Händen. Da laufen also Prozesse, um im Lebensmittelbereich Monopole oder Oligopole, sagt Röper, zu bilden, was ja faktisch die Macht über die entsprechenden Märkte bedeutet.
Ja, und da ist natürlich die Ukraine ein gutes Beispiel dafür, woran man übrigens auch erkennt, worum es bei diesem Ukraine-Krieg auch geht, wie solche Pläne nämlich umgesetzt werden. Wenn landwirtschaftliche Betriebe pleite gehen, kann deren Land billig aufgekauft werden. Und der vom US-geführten Westen kontrollierte IWF, das kann man ganz klar sagen, der Internationale Währungsfonds, hat der Ukraine 2020 als Bedingung für weitere Kredite diktiert, sie müsse den Ausverkauf der Schwarzerde, das sind die fruchtbarsten Böden der gesamten Welt, an Ausländer gesetzlich erlauben. Das war bis zu dem Zeitpunkt nämlich nicht erlaubt. Offiziell gab es diverse Beschränkungen, aber die Gesetze wurden dann so gemacht, dass man über Strohleute und verschachtelte Firmenkonstruktionen leicht im Prinzip an dieses Schwarzerde herankam. Das war ganz wichtig. Und so kam es in der Ukraine, einem der größten Getreideexporteure der Welt, zu einem massiven Landgrabbing, bei dem einige wenige meist US-amerikanische Investoren massenhaft landwirtschaftliche Flächen dann zu einem Spottpreis eingekauft haben. Und dass das Land dann zu niedrigen Preisen zu kaufen ist, macht unter anderem der Krieg in der Ukraine möglich. Und die Eigentümer und die Investoren dieser Aufkäufer, die finden wir natürlich auch wieder in den entsprechenden Stiftungen.
Tja, und neben Monsanto waren auch übrigens deutsche Unternehmen, aber auch viele US-Unternehmen an diesem Landgrabbing in der Ukraine im ganz großen Stil beteiligt. Röper zählt hier die Geflügelfleischproduktion in der Ukraine auf, dass die inzwischen in der Hand internationaler Großinvestoren sein soll. Und die Ukraine könnte auch für den Anbau von Soja interessant sein. Der Krieg, der Land billig macht, ist eigentlich ganz klar ein Lottogewinn für die Aufkäufer.
Und es ist genau richtig formuliert. Deren Ziel ist es nämlich, das möglichst weltweite Nahrungsmittelmonopol zu erlangen, indem ihnen sowohl das Ackerland gehört, als auch indem sie, siehe Monsanto und andere Konzerne, Bayer, die daher übergeordnet sind, die Kontrolle über Saatgut, Düngemittel, Pestizide und so weiter erlangen. All diese Macht konzentriert sich nur in sehr wenigen Händen, denn die Politik der westlichen Regierungen befördert ja diesen Prozess der Konzentration der Aktiva, indem sie die Bedingungen für kleine und mittlere Bauern immer so mehr verschlechtert, dass sie früher oder lang einfach vom Hof gedrängt werden und einfach aufgeben müssen, was wir erkennen an den rückläufigen Zahlen. Sogar die explodierenden Energiepreise in Europa spielen dem in die Karten, denn dadurch ist die Düngemittelproduktion in der EU de facto unrentabel geworden, was viele Mittelständler dazu zwingen könnte, ihre Betriebe dann billig an große Konzerne zu verkaufen, wenn sie nicht pleite gehen und alles verlieren. Und danach kann man das natürlich dann alles wieder rücknehmen, aber die Eigentumsverhältnisse haben sich dann geändert.
Ja, vor allem, wir erinnern uns, die EU begründet die Sanktionen gegen russisches Öl und Gas, die Preisexplosion ja erst verursacht haben, mit den Ereignissen in der Ukraine. Aber Fakt ist ja, dass nicht Russland die Preise erhöht hat oder die Lieferungen nach Europa eingestellt hat, sondern das waren die Sanktionen des Westens. Also es sind nicht die Ereignisse in der Ukraine an den hohen Preisen schuld, sondern natürlich die Reaktionen der EU.
Und wir sehen, wie groß dieser Zusammenhang also ist. Man sieht, dass die Ereignisse in der Ukraine für die entsprechenden westlichen Konzerne und Oligarchen aus vielen Gründen nützlich sind. Denn davon profitiert nicht nur westlich die Rüstungsindustrie, von der wir ja auch immer wieder reden, sondern auch beispielsweise die westliche Lebensmittelindustrie und damit die Machtkontrolle. Die Zügel werden immer mehr auf die wenigsten Leute konzentriert.
Ja, und wir sehen, dass vieles darunter fällt. Und es ist eben nicht nur das Land, das man haben will und wo man sich mit den großen Konzernen zusammentut, sondern es gibt weitere Themen und die haben auch mit diesen Bauernprotesten zu tun, Andreas.
Naja, es geht also nicht nur um ein paar Subventionen für Agrardiesel. Das versucht man jetzt mittlerweile dahin zu bekommen, weil die Politik merkt, sie können nicht mehr viel tun. Es geht aber hier um ein systemisches Problem und um eine ernsthafte Gefahr für Freiheit und Wohlstand. Sie, die C40-Städte, also diese Dinge, Smart Cities, mit ihrer Forderung, zukünftig ohne Fleisch, Kleidung oder neue Kleidung, eigene Autos oder sogar Flugreisen zu leben. Und das sind keine wirren Fantasien, denn diese Dinge werden mit aller Konsequenz versucht umzusetzen. Die digitale Identität, die Ursula von der Leyen auch so anpreist, wird dabei das ultimative und allumfassendste Kontrollinstrument. Auch Ernst Wolf spricht immer wieder von diesem medial-finanziellen Komplex, ganz wichtig. Auch das ist Teil dieser SDG, denn SDG Nummer 16 lautet Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen, wogegen eigentlich niemand etwas dann haben kann. Eines der Unterziele, mit denen das erreicht werden soll, trägt dann eine bestimmte Nummer, die heißt SGD 16.9 und lautet bis 2030 Schaffung einer legalen Identität für alle, einschließlich Geburtsregistrierung.
Ja, und das ist wirklich einer der wichtigsten Punkte, die wir hier bei allem nicht vergessen sollen, denn das dient dann wirklich der Kontrolle über alle Menschen. Und Thomas Röper hat hier Folgendes dazu geschrieben. Daran arbeitet übrigens wieder Bill Gates, der dazu diverse Organisationen unterstützt, um Herr über diese digitalen Identitäten zu werden. Eine der Organisationen nennt sich Modular Open Source Identity Platform, kurz MOSIP, und die Gates Foundation rühmt sich, diese Plattform den Ländern der Welt ganz umsonst zur Verfügung zu stellen. Nur, dass Herr Gates dann der Master über alle Daten wird. Und eine andere Organisation, die von Bill Gates und auch von Rockefeller kontrolliert wird, die heißt ID 2020. Haben wir auch schon zigmal drüber gesprochen hier. Und ID 2020 hat für die ebenfalls von Herrn Gates kontrollierte WHO den Leitfaden erarbeitet für die digitalen Impfpässe. Und das ist wiederum die Grundlage für von der Lions Projekt der digitalen Identität für EU-Bürger. Also das heißt, die Herrschaften sind sich einig.
Ja, genau. Und das zieht man wirklich generalstabmäßig durch. Also generalstabmäßig hat diese kriegerische Argumentation. Die wird nämlich in der EU bereits auch eingeführt. Und dabei handelt es sich um die elektronische Patientenakte. Nach deutschem Recht kann man der elektronischen Patientenakte zwar widersprechen, aber da EU-Recht über nationalem Recht steht, was eigentlich gegen die Verfassung verstößt, sollte man bedenken, dass das Widerspruchsrecht der Patienten gegen die elektronische Patientenakte im entsprechenden EU-Gesetz natürlich entfallen soll.
Andreas, dazu kommt natürlich dann auch noch mal irgendwann das bargeldlose Bezahlen, nämlich der Umsturz im Finanzsystem.
Hundertprozentige Kontrolle, das ist das Ziel, aber wir haben einen Vorteil. Jetzt ist es wichtig, dass wir das auch hier besprechen, wo die Menschen auf der Straße sind. Die Leistungsträger sagen, die könnten es verhindern. Die könnten es verhindern. In dem Moment, wenn sie einfach jetzt nicht aufgeben und stabil sind. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin da berührt von dieser Situation, weil es läuft jetzt gerade auf einen ganz wichtigen Prozess zu. Wer kippt? Kippt das System wieder in sich ein? So wie es mal früher war, und dann kann man was Vernünftiges aufbauen, oder setzen sie sich durch und führen diese totale Kontrolle, ich empfinde das als Versklavung, ist meine Meinung, führen sie das so durch.
Wir befinden uns in einer ganz besonderen Zeit, ihr Lieben, wir sprechen so oft darüber, das alte Falsche bricht vor unseren Augen zusammen, wir dürfen es auch erkennen, das heißt in der Bibel, wenn es um das jüngste Gericht geht, dass Luzifer oder Satan oder der Teufel sein Angesicht zeigen wird. Und das bedeutet nicht, dass er erst kommt, sondern dass er schon lange da ist, aber jetzt alles offensichtlich wird. Das sind die Zeichen der Zeit, die eben auch für diesen letzten Abschnitt der alten Phase auf dieser Erde sprechen. Und Paulus, Christus, man kann sie nicht in einem Atemzug nennen, aber ich tue es mal gerade dennoch, alle haben immer wieder uns mitgegeben, bleibt stark, bleibt im Gottvertrauen, bleibt in den Schöpfungsgesetzen, fürchtet euch nicht, rüstet euch und erschrecket, und wenn ihr wieder erschrecket, rüstet euch wieder, denn das ist jetzt die Zeit, und nur die, die stabil bleiben, fair bleiben, nicht mit Gewalt gegen die Dinge vorgehen, sondern geistig stark, können durch diese Zeit durchkommen. Andreas, spannend ist ja, wenn man zum Beispiel sieht, was durch die sozialen internationalen Medien kursiert. Also bei uns in Deutschland und auch in Europa werden die Landwirte zusammengestrichen. Da wird alles, was sie je unterstützt und subventioniert hat, wird jetzt unter den Füßen weggezogen, während die russische Regierung im Jahr 2024 eine Förderung der Landwirte beschlossen und veröffentlicht hat. Also die russische Regierung hat erklärt, es sollen vor allem kleine Betriebe und bäuerliche Existenzgründer gefördert werden. Und seit Beginn des Krieges Russland-Ukraine, und zwar das erste Mal schon 2014, hat Russland die Landwirtschaft in besonderem Maße unterstützt. Ja, zuvor musste man dort Lebensmittel importieren. Mittlerweile ist das Land, wie es heißt, zu einem der größten Exporteure weltweit geworden. Und dabei wollten ja USA und EU eigentlich den Export von russischem Weizen zum Beispiel mit ihren weitreichenden Sanktionen verhindern. Diese Schüsse sind alle nach hinten losgegangen, und inzwischen soll es so sein, ich kann nur das wiedergeben, was hier kursiert, dass in vielen Regionen die russische Regierung mit dem Programm des sogenannten fernöstlichen Hektars gratis Land verschenkt. Also sie nehmen es denen nicht weg, sondern schenken etwas hinzu, sofern der Beschenkte in den folgenden Jahren damit dann auch einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb aufbauen will.
Na, das hat sich ja auch bewährt. So ist ja USA auch entstanden, als im Wilden Westen die Trecks gefahren sind. Dann haben die dort ihre Farmen aufgebaut. Das war ja die einzige Wirtschaft, die es gab. Neben den Eisenbahnen und den Banken gab es eigentlich nur die Farmen. Und so hat man das gemacht. Und man kann natürlich die Menschen am höchsten motivieren, wenn sie mit ihrem Land, was sie bekommen, einen Gewinn machen können und dabei sogar noch etwas Gutes verbinden können, nämlich die Nachbarn mit zu ernähren. Und das ist ein aus meiner Sicht auch hochsoziales, eine soziale Grunddenke, die dahinter steht.
Ja, also Andreas, wir wollen jetzt mal vielleicht gerade deswegen, weil wir über Russland sprechen, zu einem Thema kommen. Wir haben ja in der letzten Zeit schon öfter gesprochen darüber, dass man im Westen ankündigt, dass es einen russischen Angriffskrieg geben soll, den man in den westlichen Hofmedien auch gebetsmühlenartig immer wieder findet. Und der Tenor wirkt irgendwie wie gleichgeschaltet. Es geht also angeblich um eine bevorstehende Eskalation gegen die NATO. Manche sprechen davon, dass es in diesem Jahr 2024 geschehen könnte, weil Putin sich auf einen Angriffskrieg gegen Europa vorbereitet. Und wenn man zum Beispiel jetzt einen aktuellen Artikel der Bild sich anschaut, da wird gesprochen von Zehntausenden deutschen Soldaten, die dabei zum Einsatz kommen könnten. Du verfolgst das ja alles mit verschiedenen Militärexperten und geopolitischen Wissenschaftlern. Kannst du uns da mal ein Update geben?
Also das Thema ist wirklich ernst, weil man merkt, wie es hochgezogen wird. Und ich sehe hier wieder einen der typischen Umsetzungen einer hybriden Agenda gegen Europa, aber inszeniert von Übersee, umgesetzt von den Vasallen in Europa. Ich muss das mal so deutlich sagen. In einem Übungsszenario der Bundeswehr soll Russland bereits in wenigen Wochen mit den Vorbereitungen eines Krieges gegen die NATO beginnen, so heißt es. Und bei dieser Übung werden laut Bild auch zahlreiche Tote kalkuliert. Und mich erinnert diese ganze aufgebauschte Kriegslust so ein bisschen an Saddam Hussein, der angeblich mit Massenvernichtungswaffen die westliche Welt damals zerstören wollte. Im Irak damals, aber er wollte die westliche Welt zerstören mit diesen Massenvernichtungswaffen. Und es kam dann zu einem widerrechtlichen Angriff von Militärtruppen unter US-Führung mit Tausenden ziviler Opfer und natürlich auch Tausender unschuldiger Soldaten. Denn im Nachhinein stellte man ja fest, dass diese angeblichen Massenvernichtungswaffen im Irak ja niemals existierten.
Es sind übrigens nicht nur tausende Todesopfer im Irak gewesen, sondern über 1 Million. Das sind die offiziellen Zahlen. Und man kann vieles, auch diese lange als Verschwörungstheorie gehandelte These, dass es die nicht gegeben haben soll, die Massenvernichtungswaffen, das kann man heute in Wikipedia nachlesen, dass es ein Irrtum gewesen ist. Aber lass uns nochmal zurückkommen zu den aktuellen Meldungen. Also, die westlichen Medien stellen ja offenbar gar nicht mehr in Frage, ob Russland die NATO angreift, sondern wann. Und wir haben jetzt viele Äußerungen gerade in den letzten Tagen gehört. Schweden ist ja kein Mitglied des NATO-Bündnisses, warnt bereits offen vor einem Krieg gegen Russland. Da sind die Schweden vorbereitet worden vom Militär. Auch Herr Pistorius hat ja gesagt, Deutschland müsse jetzt kriegstüchtig gemacht werden. Und auch in der Bundeswehr wird die angebliche Gefahr aus Moskau offenbar ernst genommen.
Ja, also man nutzt hierbei natürlich den hausgemachten Krieg in der Ukraine, um daraus dann sogenannte Großmachtbestrebungen Russlands dann abzuleiten. Jeder, der auch nur ein bisschen nachdenkt und sich objektiv informiert, der kennt die Hintergründe des Ukraine-Krieges, der bereits seit 2014 läuft und nicht erst seit 2022. Es wurde hier aus meiner Sicht, von westlicher Seite her, wurden hier Fakten geschaffen, wie zum Beispiel das Minsker Abkommen damals zum angeblichen Schutz der Ostgebiete der Ukraine, um die sich der Krieg ja dreht. Und im Nachhinein haben die westlichen Staatsführer offen in der Presse verkündet, dass dieses Minsker Abkommen nur eine Art Kriegstaktik des Westens war, um die Ukraine aufzurüsten. Also die Dinge liegen heute aus meiner Sicht klar auf dem Tisch. Auch wenn es gefährlich ist, diese Analyse im Westen zu formulieren, denn es ist ja noch ein aktueller Vorgang. Deshalb sind meine provokanten Sätze ja auch immer als Meinung deklariert, aber das betonen wir ja auch immer wieder.
Also, angeblich beschreiben diese sogenannten Geheimpapiere ja dann, wenn man genauer drauf schaut, ein ziemlich dramatisches Szenario. Und deswegen bereitet sich die Bundeswehr, wie es heißt, auf ein entsprechendes Szenario vor. Einen hybriden russischen Großangriff auf die Ostflanke der NATO.
Ja, und es ist erschreckend, wenn man das liest. Monat für Monat und örtlich ganz präzise werden russische und westliche Aktionen hier beschrieben, die in der Entsendung hunderttausender NATO-Soldaten und einem unmittelbar bevorstehenden Kriegsausbruch im Sommer 2025 dann gipfeln würden. Mit diesem Aufmarsch an NATO-Soldaten in der Nähe der russischen Grenze, da provoziert man natürlich aus meiner Sicht regelrecht erst einmal einen militärischen Konflikt.
Ja, du hast gesprochen von bestimmten Szenarien, die Bundeswehr jetzt angeblich durchspielt. Und da wird es ja schon sehr konkret. Womit rechnet man denn?
Naja, das Spiel wird ganz offen dargestellt. Demnach beginnt das Bundeswehr-Szenario, das heißt Bündnisverteidigung 2025, im Februar 2024, also schon im nächsten Monat. Man spielt da ein Modell durch, wonach Russland eine weitere Mobilisierungswelle aufbaut mit zusätzlichen 200.000 Mann. Spannend ist hier der Begriff zusätzliche Mobilisierung. Von der eigenen NATO-Mobilisierung ist da natürlich überhaupt kein Wort von zu hören. Und daraufhin spielt man dann das Szenario durch, in dem der Kreml eine Frühjahrsoffensive durchführt, die bis Juni 2024 größere Erfolge verzeichnet und die ukrainische Armee Stück für Stück dann zurückdrängt. Und im Juli beginnt dann dem Szenario zufolge zunächst eine verdeckte, später immer offenere Angriffssituation Russlands auf den Westen. Also es geht hier um eine akute Zeitachse auch.
Für mich klingt das eher wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also wenn man das jetzt alles annimmt, vielleicht hat man ein paar Hinweise, aber so viel ist da ja noch nicht durchgedrungen. Das klingt alles, du sagst es ja, zeitlich auch sehr nah. Man erwartet ja auch schwere Cyberangriffe, hat ja auch Klaus Schwab schon angekündigt, und andere Formen der hybriden Kriegsführung, hauptsächlich im Baltikum. Und dabei sollen angeblich durch Russland immer weitere und neue Krisenherde entstehen, heißt es. Es gibt ja auch Aufsätze und Berichte in Fokus, aber eben auch im Bild. Auf jeden Fall will die westliche Presselandschaft demnach auch mit der Aufwiegelung ethnischer russischer Minderheiten in Estland, Lettland und Litauen beginnen.
Daran erkennt man natürlich schon die typischen Kriegsstrategien, die der Westen ja selbst seit Jahrzehnten gezielt einsetzt. Und mit dieser Methode oder diese Methode unterstellt man nun Russland. Und so baut man dann ein Szenario auf mit Auseinandersetzungen, die Russland dann angeblich als Vorwand nutzen will, ab September das Großmanöver Zapad 2024, weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, mit 50.000 Soldaten im Westen Russland und in Belarus, also in Weißrussland, zu starten. Die Bild berichtet hier von Ausschreitungen mit zahlreichen Toten. Und mich erschreckt hier die Terminologie ein bisschen. Und dann kommen die typischen Erklärungsmuster der NATO, die wir seit Jahren hören. Nur mit neuen Terminen jetzt. Aktuell soll in dem Geheimpapier der Bundeswehr stehen, dass im Oktober Russland Truppen und Langstreckenraketen nach Kaliningrad aufstellt und seine Exklave mit der Propagandalüge eines bevorstehenden NATO-Angriffs weiter aufrüstet. Wobei ich davon ausgehe, dass die Mittelstreckenraketen in Kaliningrad schon längst stehen. Hat man auch vor Jahren schon mal erkannt, offensichtlich.
Also Mittelstrecken, nicht Langstrecken. Mittelstrecken, ne? Mittelstrecken, okay. Mhm. Wir hatten ja schon vor mehr als einem Jahr über all das gesprochen. Da hattest du nämlich die Suwalki-Lücke erklärt. Das ist ja dieser schmale polnisch-litauische Korridor zwischen Weißrussland und Kaliningrad, ehemaliges Königsberg. Das ist also nichts Neues, oder?
Nee, ist absolut nichts Neues. Die Story kennen wir eigentlich. Also regelmäßig wird die gezogen im Westen. Und nun will man wissen, dass es ab Dezember 2024 im Gebiet der Suwalki-Lücke zu einem künstlich herbeigeführten Grenzkonflikt und Ausschreitungen mit zahlreichen Toten kommen könnte. Das hat man uns vor fast 2 Jahren schon mal erklärt. Damals wollten die Russen ganz normal von Russland nach Russland, um das nochmal zu verstehen. Russland, dann kommt Weißrussland und um nach Kaliningrad, das gehört auch zu Russland, das ist eine Exklave, um dahin zu kommen, gibt es eine Art Transitstrecke, genau auf dem Grenzgebiet zwischen Litauen und Polen. Und da wollten dann die LKWs, die frei natürlich in ihrem Land bleiben, von einem Landbereich zum anderen Landbereich. Und das hat man dann vom Westen her damals versucht zu unterbinden von Litauen. Und da gab es schon einmal diese Auseinandersetzung. Also provoziert und gezündelt wird an der Stelle schon sehr lange.
Was auffällt, es sind wirklich auffällig detaillierte Prognosen in den westlichen Mainstream-Medien nachzulesen. Man fragt sich, warum werden denn diese angeblich so geheimen Unterlagen jetzt auf einmal veröffentlicht? Spielt man da dem erklärten Feind Russland nicht die Strategien zu, die man gerade selber anwenden will?
Ja, also ich glaube, wenn das wirklich ernstzunehmende geheime Unterlagen wären, würde man sie nicht in den Zeitungen finden. Da suche ich also andere Gründe. Und ich halte diese ganze Propaganda für eine Einstimmung der europäischen Menschen oder der in Europa lebenden Menschen in einen Krieg, den man offensichtlich plant. Das ist meine persönliche Meinung. Ich möchte das nochmal betonen. Und das ebenfalls auch schon seit der Zeit im Jahre 2014, wo dieses Programm läuft. Das war nämlich der Beginn des bereits laufenden Ukraine-Krieges, der ja nach wie vor noch läuft, der 2022 in eine neue Qualität kam. Es ist alles so offensichtlich, dass ich mich frage, ob man glaubt, dass die Menschen da alle so mitgehen, in diesem provoziert oder zu versuchten Prozess eben halt Russland so zu hassen.
Da sind mit Recht Zweifel angebracht. Wir wissen ja, wie die Menschen ticken und wir wissen, wie hoch die Zahlen der AfD sind. Also das kommt ja alles nicht von ungefähr. Wenn man in einen Fokusartikel hineinschaut, da bläst ja jetzt auch der Chef der CDU, Friedrich Merz, in dasselbe Horn. Er wirft den Europäern Schlafwandeln vor. Also O-Ton, wer Frieden will, muss... Ja, das ist unglaublich. Wer Frieden will, muss zum Krieg bereit sein. Und das ist die wörtliche Rede. Und Merz hatte ja Bundeskanzler Scholz und dessen Regierung vorgeworfen, sich nicht adäquat auf eine mögliche Wiederwahl von Donald Trump vorzubereiten. Da wird jetzt das nächste Monster aufgebaut. Er hat also, Herr Merz, dem digitalen Medienhaus Table Media gesagt, dass sich Europa auf alle Möglichkeiten vorbereiten müsse. Und wörtlich sagt Friedrich Merz, die Europäer müssen einen Plan A mit Amerika und einen Plan B ohne Amerika haben. Und zwar sehr schnell. Denn, nochmal, wer Frieden will, muss zum Krieg bereit sein. Was sind das für Aussagen? Und Friedrich Merz, der CDU-Chef, fordert Marschflugkörper für die Ukraine und betont, er würde der Ukraine Taurus-Marschflugkörper zur Verfügung stellen, sagte auch wieder im O-Ton, diese Marschflugkörper könnten die Kertschbrücke zur Halbinsel Krim zerstören, dem wichtigsten Nachschubweg für die russischen Invasionsstreitkräfte. Andreas, von was träumt Herr Merz eigentlich nachts?
Also wir können Herrn Merz auf jeden Fall intellektuell in seiner Funktion und auch charakterlich besser einordnen. Das finde ich schon mal ganz wichtig, nachdem wir das jetzt wissen. Es ist für mich wirklich unfassbar, wie man weiterhin politisch mit Hunderttausenden oder vielleicht sogar Millionen Menschenleben hier herum argumentiert. Wir haben gerade rund eine halbe Million Tote in der Ukraine, von denen man gerade spricht. Wahrscheinlich sind es mehr. Nun wissen wir alle, dass die Realität vermutlich anders aussieht, wenn nicht sogar spiegelverkehrt gegenüber dem, was wir immer wieder hören. Jeder, der seine Propaganda losbläst, der muss unbedingt überprüft werden. Leider haben wir ein Problem, dass wir keine Medien mehr haben und die tatsächlichen objektiven Medien oder die, die es versuchen zumindest, die sollen abgeschafft werden, weil man die als Hass und Hetze bezeichnet. Wer also sagt, wer Frieden will, muss zum Krieg bereit sein, das ist kein Hass, wenn ich sage, ich will jetzt Russen töten zum Beispiel. Es ist unfassbar. Ich sehe aber auch, dass immer mehr Menschen erkennen, dass diese perfiden Kriegsspiele auch wirklich jetzt erkannt werden. Gerade solche Kriegstreiber, das muss ich ganz klar sagen, wie Frau Strack-Zimmermann von der FDP als Lobbyistin für die Rüstung oder Herr Kiesewetter von der CDU, haben bei den Menschen wohl kaum noch Sympathien. Die Kriegstreiberei, die von ihnen mit einer solchen Inbrunst verbreitet wird, die läuft mittlerweile bei vielen Menschen auf Ablehnung. Und ich finde es dramatisch, dass sich Herr Merz genau dieser Gruppierung irgendwie anzuschließen scheint. Also wir müssen weiterhin sehr wachsam sein, denn Europa ist nun wieder von einem Krieg tatsächlich bedroht, offensichtlich.
Wir werden das im Auge behalten. Du hast gerade Frau Strack-Zimmermann von der FDP genannt. Da möchte ich noch einen O-Ton hier weitergeben. Denn man versucht ja jetzt in den Zeiten, wo die AfD wirklich in schwindelerregende Höhen steigt, was die Zahlen angeht, alles zu tun, um diese Partei und deren Politiker zu diskreditieren. Und so hat Frau Strack-Zimmermann wörtlich gesagt, also gerade Richtung AfD, je größer der Haufen Scheiße, umso mehr Fliegen sitzen drauf. Es sei die Aufgabe der demokratischen Parteien, aus diesem Haufen ein Häufchen zu machen. Und das ist offenbar das, was man im Moment versucht im Mainstream. Und wir wollen noch das Thema heute mit reinnehmen, sonst schaffen wir das einfach nicht. Was das Portal Korrektiv mit der angeblichen Wannsee-Konferenz 2.0 sich geleistet hat und erfunden hat. Nämlich, ja, News hat das sehr schön aufgearbeitet. Und zwar eine Enthüllungsgeschichte hat Korrektiv ja vor wenigen Tagen präsentiert, die für bundesweites Aufsehen gesorgt hat, seit Tagen die Schlagzeilen dominiert. Korrektiv hat letzten Mittwoch berichtet über ein im letzten November stattgefundenes Treffen in einer Potsdamer Villa, bei dem sich hochrangige Politiker der AfD und CDU, außerdem Unternehmer und rechte Aktivisten getroffen haben sollen, um an einem Geheimplan gegen Deutschland zu tüfteln. Und dieser Geheimplan sehe vor, Millionen Ausländer, aber auch Deutsche mit Migrationshintergrund aus dem Land zu schaffen. Und das ist natürlich ein gefundenes Fressen gewesen für alle Mainstream-Medien, die übrigens ihre eigenen Mitarbeiter zum Teil bei Korrektiv, diesem angeblichen Faktenchecker, sitzen haben. Und zum Beispiel hat die ARD, also die Tagesschau, getitelt: AfD-Politiker beraten offenbar über Vertreibungsplan. Vertreibungsplan. Der Spiegel schrieb sogar von einem Deportationsgipfel. Und wörtlich hieß es, was dort an diesem Wochenende entworfen wird, ist ein Angriff auf die Existenz von Menschen. Und es ist nicht weniger als ein Angriff gegen die Verfassung der Bundesrepublik. Das haben die Journalisten von Korrektiv behauptet. Wie sind sie denn darauf gekommen? Es heißt dazu ebenso nebulös im Text: Quellen belegen gegenüber Korrektiv die Aussagen der Teilnehmenden. So, News, das Nachrichtenportal von Julian Reichelt, die haben sich das näher angeguckt und haben gefragt, was ist da überhaupt dran? Und es heißt dort bei News, dass deren Recherchen nahelegen, es gab weder einen Geheimplan, noch ging es bei der Veranstaltung um die Vertreibung von Millionen Deutschen mit Migrationshintergrund. Zudem fanden sich am 25. November letzten Jahres auch keine hochrangigen Politiker im Landhaus Adlon in Potsdam ein, die einen wie auch immer aussehenden Geheimplan hätten umsetzen können. An zahlreichen Punkten stimmt die von Korrektiv erzählte Geschichte überhaupt nicht mit den Berichten der Anwesenden überein. Also ein bisschen ähnlich wie mit der Fähre und Herrn Habeck und Hallig-Hooge. Und Andreas, so ist das Ganze ziemlich wirr.
Ja, das ist ziemlich wirr. Vor allem ist es nichts Neues. Also hier wird etwas künstlich hochgezogen, was man gar nicht anders bezeichnen kann. Denn diese Aussagen auch dieser Personen, die dort gewesen sind, die sind überhaupt nicht neu. Die kann man überall im Internet nachlesen. Es ist nichts Neues. Den Begriff der Deportation und die Verbindung mit der Wannsee-Konferenz, ja mal ganz ehrlich, hier sieht man entweder eine dramatische Verharmlosung des Holocaust, die man hier interpretieren muss, wenn man eine solche Wannsee-Konferenz, wer sich das mal anguckt, das ist ein 90-seitiges Papier, glaube ich, wo tatsächlich im Detail beschrieben wird, wie man sich entsprechend der Menschen entledigt. Mit Beschreibung ist einer nur Hälfte jüdisch oder Viertel jüdisch, wo also tatsächlich in schlimmster Form eine Menschenvernichtungsmaschinerie angebaut wurde. Und das zu vergleichen mit einem Treffen, weil Menschen zum Beispiel illegal ins Land reingekommen sind und man sagt, wenn die illegal da sind, dann muss man logischerweise auch dagegen vorgehen, weil Verbrechen zum Beispiel oder irgendwelche Rechtsbrüche, dafür gibt es einen Rechtsstaat, müssen darauf reagieren und können nicht sagen, ja, ist halt so. Das ist genau derselbe Punkt jetzt.
Also es hat den Anschein, wir gehen da jetzt gar nicht im Einzelnen in die Geschichte rein, es gibt einen ganz hervorragenden Artikel von News, N-I-U-S, gebt es bitte in die Lupe oben ein, bei uns im Kanal, und dann seid ihr auf diesem Artikel. Da wird auch dargestellt, wer daran teilgenommen hat und was die Ziele gewesen sind. Und Korrektiv hatte sich da eingeschmuggelt in dieses Treffen und hat offenbar den Veranstaltungsort präpariert. Mit versteckten Kameras. 3 Stück sollen am Eingang zum Einsatz gekommen sein. Außerdem soll ein Fotograf mit Teleobjektiv von einem angemieteten Floß des angrenzenden Sees Aufnahmen der Teilnehmer angefertigt haben. Und es wurde wohl ein Hotelgast eingeschleust, der, so vermuten es die Teilnehmer des Treffens, auch heimlich Ton- und Bildaufnahmen der Veranstaltung angefertigt haben soll. Und er ist unter falschem Namen offenbar angereist und war wohl 2 Tage in diesem Hotel. Und lange Rede, kurzer Sinn, Andreas, wir haben ja in den letzten Wochen schon gesagt, also dieser Erfolgskurs, dieser Höhenflug von der AfD wird dafür sorgen, dass man jetzt versucht, Dinge auch zu initiieren, vielleicht sogar falsche Flaggen zu starten, um diese Partei, um die Politiker zu diskreditieren. Meinst du, das ist hier einer dieser Versuche gewesen?
Ja, das ist ja, da braucht man wirklich kein Abitur für. Das sieht ja schon ein Blinder mit dem Krückstock, dass das eindeutig so ist, dass hier so etwas läuft. Man sieht ja diese einseitige verzweifelten Aktionen. Ich habe das gerade gesehen, ein Interview. Ich glaube, in der Ost-West-Achse war das, der hat das gemacht. Der macht ja wirklich auch ganz brillante Analysen zum Teil. Und da wurde dann ein Interview mit einem Rechtswissenschaftler dann argumentiert, der AfD Rechtsextremismus nachzuweisen. Und da hieß es dann, im Vergleich zur NPD, was für ein absurder Vergleich. Also die NPD hat sich an die NSDAP konzentriert. Das war ein rechtsextremer Haufen. Aber die AfD, die bezieht sich mehr in die Richtung eines CDU-Programmatik aus dem Jahre 2002 bis 2008. Das heißt, es ist fast wörtlich übernommen worden. So, und dann hat er auch selber gesagt, dieser Rechtswissenschaftler, dass man aus dem Parteiprogramm keine rechtsextremen Tendenzen ableiten kann. Hat er offen zugegeben. Oder war ein ganz verzweifelter Moderator dann vom ZDF und gesagt, ja, aber es muss doch da irgendeine Möglichkeit geben. Mit objektiver Berichterstattung hatte das überhaupt nichts mehr zu tun.
Ja, danke für diese Ausführung. Wir haben uns ja schon mal über Korrektiv hier ausgelassen. Wir haben euch auch gestern ein Video eingestellt, das ich schon 2018 aufgenommen hatte, zu den Hintergründen dieses angeblichen Faktenchecker-Portals. Und Fakt ist, dass dort eine ganze Menge Mainstream-Journalisten arbeiten und News hat sich die auch noch mal näher angeguckt und gefragt, wer sind die eigentlich, die sich das Recht herausnehmen, private Treffen mit versteckten Kameras abzufotografieren oder alles auch vermutlich noch abzuhören. Und dann lautet natürlich die Frage, weil es heißt ja immer ein unabhängiges Faktenchecker-Portal, sind die wirklich so unabhängig, wie es in der Öffentlichkeit dargestellt wird? Tja, tatsächlich profitieren die Journalisten, schreibt News, seit Jahren massiv von Steuergeldern. So erhielt das Portal Finanzmittel unter anderem von unserer Lieblingspolitikerin, der Kultur- und Medienbeauftragten der Bundesregierung, Claudia Roth von den Grünen. Diese hat Korrektiv im Jahr 2022 gefördert, und zwar 10 mehrheitlich linke journalistische Projekte mit rund 2,3 Millionen Euro. Die NZZ hatte dazu getitelt Steuergeld für Journalisten, die auf Linie sind. 2023 erhielt Korrektiv unter anderem, ist hier auch aufgezählt worden, 61.000 Euro aus dem Bundesfamilienministerium. Aus der Staatskanzlei NRW flossen 2022 knapp 362.000 Euro dorthin an Steuergeld. Auch aus den Stiftungen der US-Milliardäre George Soros und Pierre Omidyar, beide bekannt für ihre Spenden an linke Vereine und Organisationen, kamen seit 2016 über 2,5 Millionen Euro bei den Herrschaften von Korrektiv an. Und man darf natürlich die Frage stellen, ob regierungsfinanzierte Medienaktivisten Überwachungsmethoden verwenden dürfen, um politische Aktivitäten auszuspähen, um übrigens dann auch diese Menschen zu diskreditieren in der Öffentlichkeit. Und Korrektiv hat offenbar eine Skizze angefertigt, auf der zu sehen ist, wo die versteckten Kameras installiert wurden. Und Andreas, wir werden in den nächsten Tagen mal, also wahrscheinlich dann am Mittwoch darüber sprechen, weil du hattest ja schon mal einiges über Korrektiv auch herausgefunden.
Naja, David Schraven, das ist ja der Chef, der Gründer auch von Korrektiv, ist ja ganz interessant, der passt natürlich hervorragend in diese Machenschaften dieser eventuell widerrechtlichen Maßnahmen dieses sogenannten Wannsee-Gespräches, wie man das gemacht hat. Um das nochmal deutlich zu sagen, was das für eine Verharmlosung ist des Dritten Reiches, habe ich selten gehört. Also normalerweise müssten die alle wegen Volksverhetzung jetzt definitiv überprüft werden, die Medien, die darüber gesprochen haben und diese Besprechung mit der AfD, mit der Wannsee-Konferenz überhaupt verglichen haben. Das zeigt entweder ein absolut mangelndes Geschichtsbewusstsein oder eben halt eine Dreistheit und Dummheit, die man kaum noch beschreiben kann. Ja, Herr Schraven ist natürlich auch bekannt für seine kreative Buchführung. Er hat nämlich damals eine gemeinnützige GmbH gegründet, hat dort diese Gelder, die er bekommen hat von extern, wir haben es gerade gehört, Soros und so weiter, dann letztendlich, ich sage mal, sportlich kreativ verbucht und hat dann eben halt auch maßgeblich mit staatsanwaltschaftlicher Überprüfung seine Zahlen zweifelhaft angeordnet in seinen Bilanzen und sich offenbar auch aus diesem gemeinnützigen Geld, dieser gemeinnützigen GmbH, sich private Kredite hat geben lassen. Also das ist schon eine ganz heikle Geschichte. Also die Korrektiv trieft natürlich auch von zweifelhaften Bilanzierungsmethoden und von Führungsmethoden. Und deshalb würde mich das natürlich auch nicht wundern, wenn das in dem Bereich jetzt auch so wäre. Aber ich werde da gerne noch mal was zusammenfassen.
Ja, mach das ruhig, denn auch meine Recherchen damals vor ein paar Jahren liefen in dieselbe Richtung. Auch es gab ja auch Betrugsvorwürfe, es gab auch Betrugsfälle innerhalb von Korrektiv, die sich dann offenbar Gelder unter den Nagel gerissen haben, die ihnen gar nicht zustanden, die, glaube ich, auch zurückgezahlt werden mussten. Auf jeden Fall sind das die Leute, die sich da also einschleusen und eben von solchen Wordings Gebrauch machen, dass man, also Deportierung und so weiter, was man da alles im Geheimen geplant hätte, dass wirklich eine größtmögliche Diskreditierung der AfD und der Menschen, die da mit waren, zur Folge hatte. Und die haben, Korrektiv hat selbst in diesem Beitrag auch Parallelen gezogen zum Madagaskar-Plan der Nationalsozialisten und rückte die Veranstaltung, wie News berichtet, wortwörtlich sogar in die Nähe eben dieser Wannsee-Konferenz. Wörtlich raunten die Autoren Folgendes: Knapp 8 Kilometer entfernt von dem Hotel steht das Haus der Wannsee-Konferenz, auf der die Nazis die systematische Vernichtung der Juden koordinierten. O-Ton.
Ja, ja, das ist natürlich eine ganz klar nicht nur tendenziöse, sondern aus meiner Sicht auch eine verbotene Argumentation, wenn man mit solchen irrelevanten Informationen, wo etwas räumlich sich bewegt, befindet. Berlin ist ziemlich nah beieinander. Der ist meinetwegen 60 Kilometer entfernt gewesen. Da wird es sich genauso schlimm anhören oder 2 Kilometer. Das heißt, hier wird also ein Bild versucht zu produzieren. Das ist unwürdig und jämmerlicher Journalismus. Aber das Schlimmste, es ist aus meiner Sicht eben halt in Richtung Volksverhetzung anzusehen.
Weißt du, womit ich das vergleiche gerade? Ich hatte, nachdem man mir ja vor vielen Jahren, als es um die Familienpolitik ging, auch Nazi-Geschwafel hinterhergeworfen hatte, hatte ich einen Auftritt bei einer Veranstaltung und hatte meinen damaligen kleinen Hund dabei, einen Parson Russell, der war weiß und hatte braune Flecken. Und das haben die geschrieben. Dass der Hund, die kam mit ihrem Hund, der braune Flecken hat.
Ja, unfassbar. Aber das ist genau diese tendenziöse und das ist natürlich auch eine vernichtende Art und Weise, um Menschen zu vernichten. Aber was man hier zum Glück sieht, ist, das Ganze geht komplett nach hinten los, weil alle merken, dass die Medien eine dramatische Holocaust-Verharmlosung durchgezogen haben hiermit, um damit vermeintliche Gegner an die Wand zu spielen. Man muss sich jetzt mal fragen, wer ist eigentlich extrem rechts? Sind es die Medien oder sind es Menschen, die sich mit widerrechtlich aufhaltenden Menschen beschäftigt haben? Da ging es ja sogar so weit, dass die Frage gestellt wurde, darf man jemandem einen deutschen Pass entziehen? Und da muss man natürlich die Frage stellen bei solchen hochelementaren Fragen, natürlich nur dann, wenn er sich unter falschen Angaben, also widerrechtlich, Zutritt zu diesem Pass verschafft hat. Es ist doch logisch, dass das geprüft werden muss. Wir können doch nicht sagen, im Nachhinein werden eben halt kriminelle Straftaten legitimiert. Das ist doch logisch.
Also die Recherchen von Hughes zeigen Folgendes. Bei diesem Treffen handelte es sich um einen privaten Kreis, der sich am 25. November in dieser Zusammensetzung erstmals traf, aber nicht zusammenkam, um ausschließlich über Abschiebungen zu sprechen. Auf der Tagesordnung, die News vorliegt, ist das Thema Remigration, so ist das ja beschrieben worden, überhaupt nicht zu finden. Stattdessen wurden mehrere Vorträge angekündigt mit unterschiedlichen Teilnehmern. Und manche haben gegenüber News erklärt, dass bei diesem mehrstündigen Treffen über zahlreiche Themen referiert und debattiert worden sei. Zum Beispiel Vorträge zu Fragen der Koordination alternativer Influenza, über die Problematik der Briefwahl, die Kommunalpolitik in Sachsen-Anhalt bis hin zum Linksextremismus. Und ein Teilnehmer spricht von einem Vernetzungstreffen mit Impulsvorträgen. Und einen dieser Vorträge Den hatte man eben, und das ist hier ganz besonders herausgestellt, den hatte Martin Sellner gehalten, der ja zur Neurechten sozusagen gehört. Und auch in diesem Newsartikel, schaut ihn euch bitte näher an, da wird aufgezählt, wer dabei war, wer wem was untergeschoben wurde. Aber wenn wir darüber sprechen, du hast das gerade gesagt, mit der Entziehung des Passes und so weiter, ähnliche Vorschläge, es wird hier auch aufgeführt, haben doch in den vergangenen Monaten die Blockparteipolitiker geäußert. Nancy Faeser, Innenministerin, die hat genauso was bei Clankriminellen geäußert. Oder Herr Dobrindt von der CSU oder Herr Trohm von der CDU.
Und, massenhafte Auswanderung.
Oder wäre ich noch zugekommen, ja, und Ende Oktober hat auch Bundeskanzler Scholz wörtlich im Spiegel sich ausgesprochen für Abschiebungen im großen Stil. Und der Staatsrechtler Ulrich Vosgerau, der auch dabei war, der wundert sich und sagt, im Herbst war es noch Nancy Faeser. Die war noch rechtsradikaler als Martin Sellner und musste gar nicht abgehört werden, weil sie es in offizielle Regierungserklärungen geschrieben hatte. Und nun irgendwie eine radikale Kehrtwende. Jedes Nachdenken darüber, wie man mit Millionen von illegalen Einwanderern seit 2015, die nach der neuen Studie von Herrn Raffelhüschen dem Sozial- und Rentensystem nichts bringen, sondern sehr viel kosten werden, wie man damit umgehen will, das gilt auf einmal als Planung von Vertreibungen.
Ja, und wir sehen jetzt ganz genau, wie erbärmlich das System jetzt am Kämpfen ist. Sie sind am Absaufen und lassen nichts aus. Und wenn es noch so dumm ist, sie lassen es nicht aus. Und sie versuchen noch mit letzter Kraft etwas rauszublasen. Und wenn das nicht an die letzten Tage der DDR 1989 erinnert, dann weiß ich nicht wirklich was.
Ja, ihr Lieben, es sind wirklich erstaunliche, unglaubliche Vorgänge. Ich bin froh darüber, dass diese Korrektivgeschichte so schnell aufgeflogen ist, dass auch doch sehr starke alternative Medien wie News sich das minutiös vorgeknöpft haben, super Recherche vor Ort gemacht haben, viele Interviews zu diesem Thema geführt haben, um aufzudecken. Und da sind wir jetzt. Wir sind im Durchbruch. Es wird aufgedeckt, es wird klar herauskristallisiert, was richtig und was falsch ist. Und in diesem Sinne werden wir auch versuchen, unsere Berichterstattung hier weiterzuführen. Heute waren es wieder mal anstrengende Themen, aber für alle, die bei den Bauernprotesten dabei sind, die weiter mitmachen, bleibt friedlich, bleibt kühn in der Angriffslust, geistig.
Ja, es sind spannende Zeiten, wir bleiben alle dran. Alles Liebe.